Der Regen ist nicht verschwunden. Er fällt weiter, gleichmäßig, fast unauffällig. Seattle hat gelernt, mit ihm zu leben und mit dem, was er verdeckt. 1993 hat diese Stadt etwas verloren, ohne es sofort benennen zu können. Eine Gewissheit vielleicht, die Vorstellung, dass Nähe schützt, dass bekannte Wege sicher sind. Der Mord an Mia Zapata liegt noch nicht weit zurück. Er ist noch kein Kapitel, sondern Gegenwart. Gespräche brechen ab, bevor sie fertig sind. Manche Wege werden anders gegangen, manche gar nicht mehr. Und dann beginnt ein neues Jahr. 1994 fühlt sich an wie ein Aufbruch, zumindest von außen. Plattenverträge, Kameras, internationale Aufmerksamkeit. Seattle wird zum Bild, zum Sound, zur Projektionsfläche. Doch unter dieser Oberfläche ist etwas verschoben. Wie eine Spannung, die nicht abfällt. Der Regen wäscht nichts weg. Er sammelt sich in Ritzen, auf Straßen, in Erinnerungen. Und während die Stadt gefeiert wird wie nie zuvor, ist sie innerlich bereits müde. Zu viele Erwartungen, zu viel Druck, zu wenig Raum für das, was gerade erst passiert ist. Dies ist keine Geschichte über einen einzigen Verlust. Es ist die Geschichte eines Jahres, in dem sich Verluste überlagern. In dem eine Stadt versucht, weiterzugehen, obwohl sie noch steht, wo sie gefallen ist. Nach dem Regen beginnt nichts Neues. Man sieht nur klarer, was beschädigt ist. Und genau dort setzt diese Geschichte an. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Tim.
Und ich bin Svea. In dieser Folge geht es ein weiteres Mal nach Seattle. So, Tim. Wenn wir jetzt hier über die Grunge-Kultur von Seattle sprechen, beziehungsweise die alternativen Szenen von Seattle. Wir haben ja in der vorherigen Folge, beziehungsweise der Folge von letzter Woche, schon über die Größe, beziehungsweise die Stimmung, die diese Musikrichtung für die Stadt mitbringt, gesprochen. Aber wenn so eine Stadt geprägt von einer alternativen Szene ist, was glaubst du, wie alternativ kann diese Szene dann noch sein? Also wird alternativ dann auch zum Mainstream oder darf man es weiter alternativ betiteln, laut deiner Meinung?
Gute Frage. Das war Radio Obscura.
Danke, dass ihr zugehört habt.
Einigen wir uns einfach darauf, Alternative ist wirklich so ein musikalischer Begriff, der irgendwie so neben dem klassischen Mainstream existiert. Das ist die Frage, was ist klassischer Mainstream? Aber wenn ich jetzt überlege, was läuft heute im Radio, dann ist, glaube ich, ein Ed Sheeran mit einem Rocksong weniger alternativ als es die Foo Fighters zum Beispiel. Obwohl die Foo Fighters wahrscheinlich so das mainstreamigste Ding sind, was wir gerade haben. Oder, okay, Ed Sheeran ist jetzt gleich nicht so Rock, aber hier, Imagine Dragons. Ich habe mal den wunderbaren Satz gelesen irgendwo. Imagine Dragons sind die einzige Band, die das Genre Radio haben. Das fand ich irgendwie super treffend. So, das ist so eine Band, so, ja, läuft halt im Radio.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, Foo Fighters laufen auch im Radio. Aber komm halt noch irgendwie aus so einer anderen Ecke, aus einem anderen Bereich.
Ja, und es ist ja auch, also das sind einfach Begriffe, mit denen ich auch ganz oft hader, wenn ich irgendwie über Musik rede oder nachdenke, was genau dann zum Beispiel Popkultur auch bedeutet. Also weil du kannst Nirvana definitiv irgendwo auch zu Popkultur vor allem in dieser Zeit erzählen, so, ne? Und wenn das ein Kampf dagegen gewesen sein soll, hat dann die Gesellschaft dagegen gespielt und ihnen diesen Weg verbaut oder haben sie Popkultur vielleicht irgendwas Positiveres, also in meinen Augen Positiveres verändern wollen, können? Das sind alles Fragen, die ich mir nicht beantworten kann.
Aber du bist jetzt, das ist so ein Henne-Ei-Problem wahrscheinlich.
Ja, ne? Vielleicht.
War zuerst der Grunge irgendwie edgy und cool. Dann wird er erfolgreich, weil er edgy und cool ist. Und dann merken die Leute, ach guck mal, so zerrissene Jeans und oversized Strickpullis kann man tragen, das ist ja jetzt Mainstream, ich kann das jetzt ausmachen und dann wird es plötzlich so ein Modeding.
Ja, ne? Jetzt kannst du in jedem H&M immer noch Shirts von Nirvana, ja, genau, Alice in Chains holen.
CNA, genau.
Ja.
Und ich meine, Sex Pistols, Ja. Das war eine Werbeband für ein Modegeschäft in New York, glaube ich. Ich glaube, der Laden hieß auch einfach nur Sex von dem, wie heißt er, McLaren. Und Vivienne Westwood war, glaube ich, auch noch mit drin, ne? Die hat die designt und er hatte seinen Laden. Und dann haben die Band zusammengestellt und die Sex Pistols sind quasi dann die Werbefiguren für den Laden namens Sex in New York.
Stark, so, wusste ich gar nicht.
Ne? Und, ja. Und ich glaube, also, es ist halt die Frage, ob man heute überhaupt noch in solchen Kategorien denkt, weil wenn du jetzt überlegst, so 70er, 90er, das Radio ist groß, du hörst viel im Radio, das ist dann wahrscheinlich wirklich so der klassische Mainstream. Und wenn du alternative Musik hörst, hast du eher deinen Schallplattenspieler oder den Discman, nee, den Walkman zu der Zeit wahrscheinlich zu Hause und hörst halt so Platten aus dem Plattenladen, die nicht im Radio laufen. Da konntest du es, glaube ich, noch eher abgrenzen als heute, wo du von Helene Fischer bis zu den Excrementory Grindfuckers alles bei Spotify und Co. findest. So, also ist es jetzt edgier, bei einem Streamingdienst Schlager zu hören oder Black Metal zu hören?
Gute Frage. Ich kann mir einfach an die ZuhörerInnen weitergeben von, wie hast du nochmal die Band genannt?
Die Excrementory Grindfuckers.
Bis zu Helene Fischer, wo ordnet ihr euch ein? Sendet uns gerne eine Nachricht, auch auf Instagram.
Ja, aber es stimmt schon. Ne? Man sagt das immer so selbstverständlich. Mhm. Immer ungefähr so, was ist eigentlich die Definition davon? Ja, ich bin alternativ. Was heißt das?
Ich trage Eyeliner.
Mir tun so Schubladen gut, weil ich gerne Sachen sortiere.
Ja, verstehe ich. Mir auch.
Aber andererseits als Band selber würde ich auch nicht sagen, so, ja, wir machen richtig lupenreinen Bluesrock.
Vielleicht ist es sogar mittlerweile ein bisschen peinlich, sich selbst als Alternative zu betiteln, in meiner Meinung. Und ich darf mich davon nicht freisprechen. Ich würde es selber, oder wenn mich jemand fragt, was ich höre, sage ich auch extrem oft Alternative Rock, beispielsweise mitunter.
Aber heute ist doch alles Post-Music.
Stimmt, vieles ist, ja.
Das sind einfach das, ja, die sind nicht so richtig Punk, die sind nicht so richtig Hardcore, ist aber auch, da ist auch ein bisschen orientalische, klassische Musik mit drin und Schlager. Das ist halt eher so Post-Punk, aber halt auch schon nach Post-Punk, so Post-New-Wave-Post.
Post,
also alles ist Post. Irgendwie so, man muss es halt irgendwie einordnen und vielleicht macht es Musikhistorie Sinn, aber ich habe jetzt natürlich nicht Musikwissenschaften studiert, dass wir die Kategorien vielleicht wirklich brauchen, weil ich nicht der einzige Mensch bin, der sortiert, sondern die ganze Menschheit sortiert. Mhm. Weil es irgendwie so war, okay, wir hatten in der klassischen Musik so die gregorianischen Choräle, so dauert so 200 Jahre. So, dann hatten wir, keine Ahnung, Kammermusik dauert 200 Jahre. Dann kam Orgelmusik, 200 Jahre. Dann so auf einmal so, okay, Rock'n'Roll, so 3 Jahre, dann kam aber schon, und dann war ja Pop, nee, aber dann waren ja schon die 80s und Synthie-Pop und dann kam aber Rockmusik, dann kam die 90er und Trash und dann kamen die 2000er mit hier Popstars und Teenie-Bands. Das geht ja viel schneller. Also in 100, 500 Jahren wird ja keiner mehr gucken und sagen so, ach, Mensch, hier, das 19., 20. Jahrhundert, klassische Musik. Auch wenn Frittenbuder es gerne so hätten. Ne, wir denken nur noch in Dekaden und nicht mehr in größeren Kontexten. Durch diese Dekaden fängst du wahrscheinlich automatisch an, die Dekade unter einem Begriff zu fassen. Mm. Und wenn du dann so einen Begriff gefasst hast, dass die 80s sind Synthie-Music, dann ist alles, was keine Synthies hat, wahrscheinlich automatisch Alternative. Oh, wir haben es gelöst. Das war Radio.
Stark. Seattle ist Anfang der 90er keine Bühne, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Es ist eine Arbeitsstadt am Wasser. Grau, schnell wechselnd, mit Vierteln, die sich wie Inseln anfühlen. Und dann kippt etwas, weil die Welt plötzlich in sich hineinzoomt. In einem Rückblick hat History Link dieses Gefühl sehr nüchtern beschrieben. Im Winter 1991 und 1992 wird Seattles Rockszene plötzlich zum Liebling der globalen Musikindustrie, ein Overnight-Success, der lange vorbereitet war. Der Scheinwerfer kommt von außen, aber er trifft in Seattle auf etwas, das gerade ohnehin in Bewegung ist. Sub Pop hat über Jahre ein Image aufgebaut und Nirvanas Nevermind wird im Winter 1991-92 unerwartet zum weltweiten Durchbruch. Mit Songs wie Smells Like Teen Spirit und In Bloom, die plötzlich überall laufen. Von da an verändert sich die Logik. Aus einem Netz aus Räumen wird ein Begriff. Seattle wird nicht mehr nur Ort, sondern Etikett. Dieses Etikett ist praktisch für Medien, für Labels, für Mode, für die Idee, dass man eine Stadt wie ein Genre konsumieren kann. Ende 1992 läuft der Prozess bereits so routiniert, dass sogar die Hochglanzwelt anfängt, den Look einzusammeln. In der Modepresse wird Grunge als Moment verhandelt und bei Vogue landet das Thema als Editorial Grunge and Glory inklusive Text von Sub-Pop-Mitgründer Jonathan Poneman. Kurz darauf wird die Ästhetik endgültig zum Laufstegmaterial. Marc Jacobs' Perry Ellis Show im Frühling 1993 wird in der Rückschau als das berüchtigte Grunge-Statement beschrieben. Mit Flanell, Granny-Dresses und Doc Martens, die Reaktion in der Kritik ist entsprechend scharf. Susie Menkes' Verdict Grunge is Ghastly steht bis heute als Chiffre dafür. Und während Mode und Medien sich an diesem Seattle-Gefühl bedienen, wächst in der Stadt selbst etwas ganz anderes. Eine Müdigkeit gegenüber dem Blick von außen. Denn der Scheinwerfer will Vereinfachung. Er will die Szene, als wäre sie ein einziger Raum, ein einziger Sound, eine einzige Clique. Dabei ist Seattle eher ein Konglomerat. Bands, die sich kennen oder sich nicht kennen. Punk neben Metal, Indie neben Hardcore, Olympia als Nachbarökosystem. Räume, die wechseln, schließen, neu entstehen. History Link beschreibt genau diesen Reflex. Je stärker Außenstehende glauben zu wissen, was eine Seattle-Band sei, desto stärker versuchen Leute in Seattle, diesem Bild zu widersprechen. Manchmal kippt diese Außenwahrnehmung sogar ins Absurde. 1992 veröffentlicht die New York Times einen Grunge-Slang als vermeintliches Insider-Lexikon, der sich später als Hoax herausstellt. Erfundene Wörter, genau um zu zeigen, dass da draußen jemand unbedingt den Code knacken will. Es ist ein kleiner, fast komischer Moment, aber er erzählt viel darüber, wie Seattle zu dieser Zeit gelesen wird. Als geheimnisvolle Quelle, als Trend, als Rohstoff für Geschichten. Gleichzeitig ist da ein anderes Signal, das nicht zu diesem Trendnarrativ passt. Widerstand gegen das Etablissement. Gegen Vereinnahmung, gegen die Idee, dass man aus einer Subkultur eine Hochglanzfolie machen kann. Dass Kurt Cobain 1992 auf einem Rolling Stone Cover ein T-Shirt mit der Aufschrift Corporate Magazines Still Suck trägt, ist nicht nur Pose. Es ist auch ein Kommentar dafür, wie sich diese Aufmerksamkeit anfühlt. Wie ein Zugriff. Und inmitten dieses großen, hellen Blicks liegt etwas, das die Kamera nicht gut einfängt. Die Realität von Wegen, von Nächten, von Heimstrecken, von wir kennen uns doch. Genau deshalb wirkt das Scheinwerferlicht in dieser Folge nicht wie Glamour, sondern wie Kontrast. Seattle wird 1994 international noch stärker als Mythos gehandelt. Als Soundtrackstadt, als Zeitkapsel. Selbst Popkultur konserviert das Bild etwa über das Singles-Universum und den Soundtrack, der die Ascendant Seattle Grunge Scene bündelt. Aber hier vor Ort ist Seattle nicht nur Projektionsfläche. Es ist eine Stadt, in der Menschen leben, arbeiten, feiern, heimgehen. Und genau in diesem Spalt zwischen dem Bild von außen und dem gelebten Innen beginnt 1994 sich aufzubauen wie eine Spannung, die nicht abklingt. Nicht spektakulär, eher wie etwas, das in Bloom ist. Sichtbar, überall und zugleich empfindlich. Kurt Cobain ist zu Beginn der 90er kein Symbol. Er ist ein Körper im Widerstand gegen das, was aus ihm gemacht wird. Als Kurt Cobain Anfang 1994 in Seattle lebt, ist der weltweite Durchbruch von Nirvana längst Realität. Nevermind hat sich millionenfach verkauft. Die Band spielt Arenen, Interviews reißen nicht ab. Und doch wirkt Cobain in dieser Phase weniger wie jemand, der angekommen ist, als wie jemand, der feststeckt. Körperlich angeschlagen, psychisch erschöpft, öffentlich ausgestellt. In Gesprächen aus dieser Zeit, Interviews, Tagebuchnotizen, Aussagen von WeggefährtInnen taucht immer wieder dasselbe Motiv auf. Das Gefühl, missverstanden zu werden. Cobain spricht davon, dass er sich unwohl fühlt mit der Rolle, die man ihm zuschreibt. Dass die Ironie, der Bruch, der Schmerz in der Musik oft übersehen wird. In einem bekannten Interview sagte er sinngemäß, viele würden die Wut hören, aber nicht die Verletzlichkeit. Dass ausgerechnet In Bloom zu einem der beliebtesten Songs wird, empfindet er als bitteren Widerspruch. Die Aufmerksamkeit ist allgegenwärtig. Medien wollen Erklärungen, Bilder und klare Geschichten. Doch Cobain entzieht sich. Er trägt Shirts mit politischen Statements, spielt bewusst mit Ablehnung, verweigert sich einfachen Antworten. Gleichzeitig verschärft sich seine gesundheitliche Situation. Chronische Schmerzen, Magenprobleme, Erschöpfung. Drogen sind kein rebellisches Accessoire, sondern Teil eines problematischen Umgangs mit Schmerz und Kontrolle. Cobain spricht offen darüber, dass Heroin für ihn zunächst eine Form von Erleichterung gewesen sei. Eine Aussage, die später oft verkürzt, moralisiert oder instrumentalisiert wird. Auch privat steht er unter Druck. Die Beziehung zu Courtney Love ist von der Nähe, Intensität und öffentlicher Beobachtung geprägt. Die Geburt der gemeinsamen Tochter wird begleitet von Schlagzeilen, Gerüchten und Ermittlungen. Das Private ist längst kein Schutzraum mehr. Alles scheint gleichzeitig stattzufinden. Liebe, Angst, Verantwortung, Kontrolle von außen. In diesem Zustand entsteht Musik, die sich nicht mehr nach Ausbruch anhört, sondern nach Rückzug. Something in the Way ist dafür ein Schlüssel. Kein Song der Befreiung, sondern der Enge. Leise, schleppend, fast erstickend. Cobain singt nicht gegen die Welt an. Er zieht sich von ihr zurück. Es ist Musik, die weniger erklärt als aushält. Dass viele diesen Ton erst im Nachhinein ernst nehmen, gehört zur Tragik dieser Phase. In Echtzeit dominiert das Bild des Grunge-Idols, des widerständigen Frontmanns, das Sprechrohr einer Generation. Cobain selbst widerspricht diesem Bild immer wieder. Oft müde, manchmal gereizt. Er sagt, dass er kein Sprecher sein will, dass er sich nicht berufen fühlt, dass er sich falsch platziert fühlt. Seattle in diesen Monaten ist voller Kontraste. Außen Jubel, innen Überforderung. Während die Stadt gefeiert wird, während sie zur Mythos gerinnt, sitzt einer ihrer bekanntesten Bewohner in einem Zustand, der mit Mythos nichts zu tun hat. Er ist kein dramatischer Countdown, kein klarer Weg auf einen Punkt zu. Eher ein langsames Zusammensacken unter Gewicht. Dieses Kapitel endet nicht mit einer Erklärung. Es endet mit einem Zustand. Etwas steht im Weg und niemand weiß, wie man daran vorbeikommt. Something in the Way. Etwas steht im Weg. So endete das Kapitel. Weniger als Vorahnung, mehr als Beschreibung eines Zustands. Und genau so beginnt der April 1994 in Seattle. Ohne Zuspitzung, ohne erkennbare Dramaturgie. Kein letzter Akt, kein angekündigter Abschied. Am 5. April 1994 stirbt Kurt Cobain in seinem Haus im Stadtteil Danny Blaine. Die Ermittlungen kommen später zu dem Schluss, dass es sich um Suizid handelt. In diesem Moment jedoch ist es zunächst nur eine Nachricht. Eine, die sich langsam ausbreitet, ungläubig weitergegeben wird, immer wieder neu formuliert, weil sie sich nicht sagen lässt, ohne unwirklich zu klingen. Seattle hält kurz den Atem an und merkt dann, dass es keinen passenden Ausdruck gibt. Radiosender unterbrechen ihr Programm. Fernsehbilder zeigen Straßenzüge, Fans, Kerzen. Aber das, was hier geschieht, entzieht sich jeder gängigen Form. Cobains Tod ist nicht nur der Verlust eines Musikers. Es ist der Bruch einer Erzählung, die gerade erst geschrieben worden war. In den Tagen danach wird viel gesprochen und wenig gesagt. Zeitgenössische Berichte beschreiben eine Mischung aus Schock, Stille und Überforderung. Für viele ist es schwer zu begreifen, dass jemand, der scheinbar alles erreicht hat, nicht geblieben ist. Diese Verkürzung greift zu kurz. Und genau das wird schon früh von Menschen aus Cobains Umfeld betont. Freunde und WeggefährtInnen weisen darauf hin, dass Erfolg kein Schutz war, sondern Teil des Problems. Auch Courtney Love äußert sich in dieser Phase öffentlich. Nicht erklärend, nicht ordnend, sondern tastend. In späteren Rückblicken beschreibt sie diese Tage als einen Zustand völliger Desorientierung. Nichts sei vorbereitet gewesen, nichts abgeschlossen. Kein Nachwort, keine letzte Klärung, nur Leere. Auffällig ist, wie schnell der globale Blick einsetzt. Medien aus aller Welt richten ihre Kameras auf Seattle. Der Tod wird sofort international gelesen, eingeordnet, symbolisch aufgeladen. Für die Stadt selbst fühlt sich dieser Moment jedoch nicht groß an, sondern eng, privat, schwer. Cobain wird nicht als Ikone betrauert, sondern als jemand, der fehlte. Viele erinnern sich später an die Diskrepanz zwischen Außen- und Innenwahrnehmung. Während Schlagzeilen entstehen und Narrative geformt werden, bleibt vor Ort vor allem Ratlosigkeit. Seattle ist plötzlich nicht mehr nur Musikstadt, sondern Schauplatz eines Verlustes, der nicht einordnen lässt. Der Gedanke, dass dies dazugehört, dass dies Teil einer größeren Geschichte sei, stellt sich erst viel später ein. In diesem April gibt es keine unmittelbare Deutung, keine Lehre, kein Abschluss. Cobains Tod markiert einen Stillstand. Etwas, das nicht weiterführt, sondern alles andere anhält. Doch das Jahr geht weiter. Noch einmal zurück. Bevor der April 1994 Seattle zum Stillstand bringt, setzt eine andere Geschichte früher ein. Eine, die nicht vom Ende erzählt, sondern von der Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Kristen Pfaff kommt nicht nach Seattle, um Teil eines Mythos zu werden. Sie kommt, weil sie Ordnung sucht. Struktur, Abstand. Pfaff wächst in Minneapolis auf, erhält eine klassische musikalische Ausbildung, studiert Cello und Theorie, spielt früh in Bands. Musik ist für sie kein Ausdruck von Chaos. Musik ist für sie ein System, das Halt geben kann. Als sie Anfang der 90er Teil von Hole wird, ist das kein Sprung in Exzessive, sondern ein bewusster Schritt raus aus destruktiven Mustern, hinein in eine neue Umgebung. Seattle erscheint in dieser Phase als Möglichkeit, als Netzwerk. Freundschaften über Bandgrenzen hinweg sind hier keine Ausnahme. Man kennt sich aus Clubs, von gemeinsamen Abenden, aus politischen Zusammenhängen. Punk, Grunge, Riot Girl, das sind keine abgeschlossenen Szenen, sondern sich überlagernde Räume. In diesem Umfeld bewegen sich auch Figuren wie Kathleen Hanna nicht als Randnotiz, sondern als verbindendes Element. Dass der Satz »Smells like Teen Spirit« ursprünglich aus dem Freundeskreis stammt, ist mehr als Popgeschichte. Hanna schreibt ihn Cobain einst als ironischen Kommentar an eine Wand, als Witz, als Seitenhieb, ohne zu ahnen, dass daraus später ein globaler Songtitel wird. Dieser Moment erzählt viel über Seattle zu dieser Zeit, über Nähe, beiläufige Kreativität, über Ideen, die entstehen, ohne dass jemand sie kontrolliert. Sprache zirkuliert, Bedeutungen verschieben sich. Niemand besitzt sie. Für Kristen Pfaff ist genau diese Durchlässigkeit wichtig. Sie bewegt sich in einem Umfeld, das politisch ist, aber nicht dogmatisch. Intensiv, aber nicht zwangsläufig selbstzerstörerisch. In Interviews und Rückblicken wird sie als ruhig, konzentriert und reflektiert beschrieben. Jemand, der nicht im Mittelpunkt stehen muss, um präsent zu sein. Ihre Rolle bei Hole ist prägend, ohne dominant zu wirken. Musikalisch präzise, menschlich zurückhaltend. Auch privat setzt Pfaff auf Neuordnung. Sie spricht offen darüber, dass sie sich von bestimmten Verhaltensweisen lösen will. Dass sie Stabilität sucht, nicht Rausch. In Seattle scheint das möglich. Die Stadt ist zwar unter Beobachtung, aber sie bietet noch immer Rückzugsräume, Wohnungen, Proberäume, Alltäglichkeit. Pfaff beginnt sich einzurichten. Geografisch und innerlich. Wichtig ist dabei, diese Geschichte beginnt nicht im Schatten eines anderen. Sie beginnt eigenständig mit einer Musikerin, die glaubt, dass Veränderung möglich ist. Dass man neu anfangen kann, auch wenn das Umfeld laut ist. Auch wenn Geschichten entstehen, die man nicht kontrolliert. Seattle ist in diesem Moment noch offen. Ein Ort, an dem sich Wege kreuzen, ohne dass sie schon zusammenführen müssen. Was später geschieht, liegt hier noch nicht. Hier geht es um Ankunft und um Hoffnung, dass sie trägt. Nach dem April 1994 verändert sich Seattle nicht schlagartig, sondern schrittweise. Für Hole bedeutet diese Zeit kein Innehalten, sondern ein Weitergehen unter Bedingungen, die niemand gewählt hat. Das Album Live Through This erscheint im April 1994, wenige Tage nach dem Tod von Kurt Cobain. Eine zeitliche Nähe, die sich nicht planen ließ und die das Album sofort überlagert. In zeitgenössischen Rezensionen wird Live Through This fast ausschließlich im Licht dieses Ereignisses gelesen. Texte, die zuvor als aggressiv, verletzlich oder wütend galten, werden plötzlich als Kommentar verstanden. Courtney Love wird befragt, gedeutet, belegt. Das Album selbst tritt dabei oft in den Hintergrund. In Rückblicken wird genau das immer wieder kritisiert. Dass man einer Band, einer Musikerin, kaum Raum gelassen habe, für sich selbst zu stehen. Courtney Love befindet sich in diesen Wochen in einem Ausnahmezustand. Trauer, Öffentlichkeit, Verantwortung. Alles gleichzeitig, alles sichtbar. Sie spricht später davon, dass es kaum einen Moment gegeben habe, der nicht beobachtet, kommentiert oder bewertet worden sei. das Weiterleben in dieser Phase weniger ein aktiver Entschluss als eine Notwendigkeit gewesen sei. Innerhalb der Band verschieben sich Rollen. Kristen Pfeff wird in dieser Phase oft als stabilisierender Faktor beschrieben. Jemand, der nicht nach vorn drängt, sondern Präsenz über Verlässlichkeit herstellt. In Interviews von Bandmitgliedern und WeggefährtInnen taucht immer wieder das Bild einer Frau auf, die Ordnung in einen Zustand bringt, der droht, unkontrollierbar zu werden. Seattle reagiert in dieser Zeit ambivalent. Einerseits gibt es Solidarität, Nähe, Schutzversuche. Andererseits auch Distanz. Die Stadt ist müde geworden vom Zuschauen, aber sie kommt nicht aus der Beobachterrolle heraus. Live Through This wird gehört, besprochen und analysiert. Selten einfach angenommen. Das Album steht für etwas, das viele fühlen, aber nicht aushalten wollen. Dass Weiterleben nicht heroisch ist. Dass es sich anfühlt wie ein Schatten, in dem man sich neu orientieren muss. Wichtig ist dabei, was nicht geschieht. Es ist kein großes Manifest, keine Szeneerklärung, kein kollektives Jetzt erst recht. Stattdessen Alltag, Proben, Gespräche, Versuche, Strukturen zu finden. Genau darin liegt die Bedeutung dieser Phase. Im Unauffälligen, im Weitermachen ohne Narrativ. Der Titel Live Through This wird später als Statement gelesen. Als Durchhalteparole, als Trotz. Doch in dieser Phase ist er weniger Programmatik als Beschreibung. Leben hindurch, nicht darüber hinaus. Nicht mit Abstand, sondern mittendrin. Seattle trägt diesen Zustand weiter. Noch ohne zu wissen, dass sich Geschichten bald überlagern werden. Am 16. Juni 1994 stirbt Kristen Pfeff in ihrer Wohnung. Die offizielle Todesursache lautet Überdosis. Sie ist 27 Jahre alt. Der zeitliche Abstand zu Cobains Tod ist kurz genug, um Vergleiche zu erzwingen und groß genug, um die Unterschiede sichtbar zu machen. Während der April ein globales Ereignis war, verläuft der Juni leise. Keine internationalen Kamerateams, keine kollektive Erstarrung. Pfeffs Tod wird gemeldet, diskutiert, betrauert. Aber er bleibt näher an der Stadt, an den Menschen, die sie kannten oder hätten kennen können. Zwei Verluste innerhalb weniger Wochen, beide im selben kulturellen Raum. Beide mit dem Gefühl, dass man etwas hätte sehen können, ohne zu wissen, was genau. In zeitgenössischen Berichten wird weniger erklärt als festgestellt, dass sich Trauer überlagert, dass der April noch nicht abgeschlossen war, als der Juni beginnt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Pfeffs Tod eine direkte Reaktion auf Cobains Tod gewesen sei. Keine Aussagen von ihr, keine Abschiedsnotizen, keine gesicherten Kausalitäten. Alles andere gehört in den Bereich der Projektion. Und genau diese setzt früh ein. Medien beginnen Linien zu setzen, Muster zu suchen und Bedeutungen zu stapeln. In Seattle selbst wird diese Gleichsetzung vielfach zurückgewiesen. Menschen aus dem Umfeld betonen, wie unterschiedlich die Situationen waren, wie verschieden die Lebenslagen waren. Pfeff habe Pläne gehabt, so heißt es in mehreren Rückblicken. Sie habe über einen Ausstieg aus Hole nachgedacht, über einen Neuanfang, über Distanz. Auch das sind keine Beweise, sondern Stimmen. Aber sie widersprechen der einfachen Erzählung. Was sich im Juni 1994 tatsächlich verbindet, sind nicht zwei Biografien, sondern zwei Zeitpunkte. Zwei Momente, die rückblickend nebeneinander gestellt werden, obwohl sie für sich stehen. Erst im Nachhinein entsteht daraus ein Strang. Den man das Jahr 1994 nennt. In Echtzeit ist es eher ein Zustand aus Gleichzeitigkeit und Unordnung. Seattle reagiert darauf nicht mit neuen Antworten, sondern mit Erschöpfung. Die Stadt ist noch nicht bereit, aus Verlusten eine Geschichte zu machen. Sie erzählt keine Toten, sie sieht keine Linien, sie zieht keine Linien. Sie versucht, den Alltag aufrechtzuerhalten, während sich das Gefühl verfestigt, dass etwas Grundsätzliches aus dem Gleichgewicht geraten ist. An diesem Punkt treffen sich die Geschichten, weil sie im selben Raum, zur selben Zeit, dieselbe Stadt betreffen. Und mit diesen beiden Toten wird eine Erzählung wieder aufgerufen, die es längst gibt. Der sogenannte Club 27 entsteht nicht in Seattle, aber 1994 rückt er erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Plötzlich werden einzelne Biografien gelesen, Verluste verglichen, Zufälle zu Mustern erklärt. Tim wirft einen Blick darauf, was dieser Club 27 eigentlich ist und warum wir immer wieder zu ihm zurückkehren.
Der sogenannte Club 27 ist kein historisches Ereignis und keine reale Gruppe. Er ist eine kulturelle Erzählung, entstanden aus Rückblick, Wiederholung und dem menschlichen Bedürfnis, Zufälle zu ordnen. Seine frühesten Bezugspunkte liegen am Ende der 1960er und dann Anfang der 1970er Jahre. Brian Jones stirbt 1969. Jimi Hendrix und Janis Joplin folgen 1970. Jim Morrison 1971. Schon damals fällt das Alter auf, doch zeitgenössisch bleibt es eine lose Beobachtung, kein festes Narrativ. Man spricht über Verluste, nicht über Zahlen. Erst im Rückblick verfestigt sich daraus der Begriff Club 27. Er bündelt sehr unterschiedliche Biografien unter einer einzigen Chiffre. Unterschiedliche Todesursachen, soziale Hintergründe, Lebensentwürfe werden durch ein gemeinsames Alter miteinander verbunden. Der Reiz dieser Erzählung liegt genau darin. Sie reduziert Komplexität und erzeugt Bedeutung, wo eigentlich Zufälligkeit herrscht. Mit dem Tod von Kurt Cobain im April 1994 erhält dieses Narrativ eine neue Schärfe. Cobain ist nicht der Ursprung des Club 27, aber wird zu seiner Scharnierfigur. Er verbindet die Rock-Mythologie der 60er und 70er Jahre mit der massenmedialen Gegenwart der 90er. Ab diesem Zeitpunkt ist der Club 27 kein loses Motiv mehr, sondern ein festes popkulturelles Deutungsmuster. Diese Kanonisierung setzt sich später fort. Spätestens mit dem Tod von Amy Winehouse im Jahr 2011 wird der Club 27 endgültig Teil der Gegenwartskultur. Für viele jüngere Hörerinnen ist Winehouse der erste bewusste Berührungspunkt mit dieser Erzählung, oft noch vor Hendrix oder Morrison. Der Club 27 wird generationsübergreifend lesbar, fast wie ein kultureller Kurzcode. Wichtig ist dabei, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinen belastbaren statistischen Beleg, dass KünstlerInnen mit 27 ein signifikant höheres Sterberisiko hätten als in angrenzenden Altersgruppen. Mehrere kultursoziologische und statistische Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass es sich um einen Wahrnehmungseffekt handelt. Bekanntheit erzeugt Sichtbarkeit, Sichtbarkeit erzeugt Muster, Muster erzeugen Bedeutung. Gerade deshalb ist ein Blick auf jene, die nicht Teil dieses Narrativs werden, so aufschlussreich. Mia Zapata stirbt 1993 ebenfalls mit 27 Jahren. Dennoch wird sie nie dem Club 27 zugerechnet. Nicht weil das Alter fehlt, sondern weil Sichtbarkeit fehlt. Ihr Tod passt nicht in die Ikonografie des Narrativs. Er wird nicht romantisiert, nicht mythologisiert, nicht in Listen geführt. Das zeigt, der Club 27 erzählt weniger über das Alter als über Öffentlichkeit. Dieses Deutungsmuster beschränkt sich zudem nicht auf die Musik. Auch in der bildenden Kunst taucht das Motiv immer wieder auf. Jean-Michel Basquiat stirbt 88 mit 27 Jahren. Dash Snow 2009. August Macke fällt 1914 im Alter von 27 Jahren im Ersten Weltkrieg. Ihre Werke, Kontexte und Todesumstände könnten kaum unterschiedlicher sein. Und doch werden sie, rückblickend, in dieselbe symbolische Nähe gerückt. Der Club 27 ist damit kein Rock'n'Roll-Mythos, sondern ein kulturübergreifendes Deutungsraster. Diese Erzählung hat zwei Seiten. Sie kann trösten, weil sie Verluste in einen größeren Zusammenhang stellt. Zugleich birgt sie die Gefahr der Romantisierung. Der frühe Tod wird Teil einer Legende, während strukturelle Ursachen wie psychische Erkrankungen, Sucht, gesellschaftlicher Druck und fehlende Schutzräume in den Hintergrund treten. Im Kontext von Seattle 1994 wird diese Ambivalenz besonders sichtbar. Kristen Pfaff und Kurt Cobain sterben im selben Jahr, im selben Alter, in derselben Stadt. Rückblickend scheint diese Verbindung naheliegend. Zeitgenössisch jedoch gibt es keinen Club, keine bewusste Zusammenfassung. Dieser entsteht erst später durch Erzählung, nicht durch Erfahrung. Der Club 27 sagt deshalb weniger über die Verstorbenen aus als über uns. Über unser Bedürfnis nach Ordnung, über den Wunsch, Zufälle mit Bedeutung aufzuladen und über die Schwierigkeit auszuhalten, dass manche Geschichten keinen Sinn ergeben. Als Erklärung taucht der Club 27 nur begrenzt. Als Spiegel unserer Erinnerungskultur ist er jedoch aufschlussreich. Und mit diesem Blick gehen wir zurück nach Seattle, zu dem, was nach 1994 tatsächlich bleibt.
Der Club 27 erklärt nichts. Er ordnet nur im Rückblick. Und genau deshalb lohnt es sich, jetzt wieder zurückzugehen. Weg von der Erzählung, hin zur Stadt. Zu dem, was bleibt, wenn das Zentrum fehlt. Seattle nach 1994 ist kein Ort des großen Aufräumens. Es gibt keinen kollektiven Neuanfang, keine klare Zäsur. Stattdessen entsteht etwas Fragmentiertes. Einzelne Wege, einzelne Entscheidungen. Manche laut, manche fast unsichtbar. Das Bild einer Szene, die geschlossen reagiert, ist eine Projektion von außen. In Wirklichkeit zerfällt Seattle in viele kleine Fortsetzungen. Für Dave Grohl, Schlagzeuger von Nirvana, beginnt diese Fortsetzung leise. Grohl zieht sich zunächst zurück, reist, schreibt, nimmt Demos auf, fast im Verborgenen. Als die von Grohl gegründeten Foo Fighters Mitte der 90er erstmals öffentlich auftreten, wird das weniger als Statement gelesen, denn als vorsichtige Rückkehr. In Interviews beschreibt Grohl später, dass es ihm nicht um ein neues Zentrum ging, sondern darum, überhaupt wieder Musik machen zu können. Everlong wird Jahre später oft als Hymne gehört. In seiner Entstehung ist es eher ein Versuch, etwas Dauerhaftes zu formulieren, ohne große Erklärung. Auch Courtney Love bleibt sichtbar, aber unter völlig anderen Vorzeichen. Nach Cobains Tod wird sie zur Projektionsfläche. Schuldfragen, Zuschreibungen, mediale Verdichtungen überlagern jede künstlerische Arbeit. Love selbst hat später mehrfach darauf hingewiesen, wie schwer es gewesen sei, in dieser Phase überhaupt noch als Musikerin wahrgenommen zu werden und nicht als Figur in einer fremden Erzählung. Hole existiert weiter, aber nie losgelöst von diesem Kontext. Auffällig ist, wie unterschiedlich diese Wege wahrgenommen werden. Grohls Rückzug und Rückkehr gelten vielen als Neuanfang. Loves Sichtbarkeit hingegen als Fortsetzung des Dramas. Diese Asymmetrie ist kein Zufall. Sie zeigt, wie sehr öffentliche Erzählungen darüber entscheiden, wessen Weiterleben als legitim gilt und wessen nicht. Seattle selbst tritt in den Hintergrund. Die Stadt bleibt Ort, aber nicht mehr Zentrum. Bands kommen und gehen. Clubs schließen, neue öffnen. Das, was einmal als Sound einer Generation galt, löst sich auf in Normalität. Rückblickend wirkt diese Phase unspektakulär. Und genau darin liegt ihre Bedeutung. Es gibt kein neues Gravitationszentrum. Keine Figur, die alles zusammenhält. Was bleibt, sind Spuren. Platten, die weitergehört werden. Namen, die sich lösen vom Moment ihres Todes. Und Menschen, die versuchen, mit dem weiterzumachen, was ihnen geblieben ist. Arbeit, Musik und Alltag. Vielleicht ist das die nüchternste Erkenntnis nach 1994. Dass Bedeutung nicht dort entsteht, wo etwas endet, sondern dort, wo jemand bleibt.
Ich habe nur gerade so beim Zuhören noch so nachgedacht, dass so die ganze Kritik an Courtney Love ja eigentlich echt fies ist. Ne?
Es ist extrem fies.
Jetzt innerhalb von, wie viele Monate waren es? 2 Monate? 3 Monate? Ihre Bassistin und Freundin verloren und ihren Ehemann. Und das Album, was, klar, das ist dann ungünstig, wenn es kurz danach erscheint, aber wenn es dann gelesen wird als irgendwie eine Reaktion auf den Tod, als ob die so, okay, Mann ist gestorben, ich schreibe jetzt ganz schnell das Album und veröffentliche das 5 Tage später. Das war doch vorher fertig und vorher stand der Termin und alles drum und dran. Also ich meine, so funktioniert der Markt halt, ne? Das ist schon ein Ding. Wenn ich jetzt einen Kinofilm drehe und du wirst von Aliens entführt und morgen kommt mein Kinofilm raus, den habe ich jetzt nicht nach deiner Entführung gemacht und morgen kommt mein Alien-Film in die Kinos, dann denkst du, du kannst doch nicht jetzt nach Sveas Entführung durch Aliens den Alien-Film rausbringen, in dem eine Podcasterin entführt wird. Das ist halt Zufall, ist doof für Svea und für mich, aber ich kann jetzt nicht das Millionenbudget, was da reingeflossen ist, okay, vielleicht ist eine Plattenproduktion jetzt nicht allzu teuer wie ein Hollywood-Blockbuster, weil das wäre ein Hollywood-Blockbuster, den ich machen würde. Ja, aber du kannst es ja nicht dann einfach zurückziehen, dann vielleicht noch ein paar Tage delayen können, ne? Aber
ich glaube halt, das passt halt so gut in den Vibe, den die alle sowieso gelebt haben. Und das gehört ja auch genauso zu Grunge dazu, diese Nähe auch zu Tod und Selbstzerstörung. Ne? Also auch wenn die Pfeff irgendwie was anderes darstellen wollte für sich, ist sie auch an Überdosis gestorben, wie es gesagt wird. So. Und ich glaube halt auch bei der Geschichte um Kurt Cobain, ich finde das so fürchterlich schlimm, was da, ich meine, ich kannte Courtney Love natürlich offensichtlich nicht und die ist definitiv auch eine problematische Persönlichkeit, genauso wie Kurt Cobain im Nachhinein. Ne, also wenn man irgendwie über Drogengeschichte parallel zu Elternschaft zum Beispiel redet. Aber ich finde das so krass, wie viel da reingelesen wird, wenn die vorher auch schon die ganze Zeit über Selbstzerstörung und das Leiden und so gesprochen haben. Ne? Also man kann da das reinlesen, aber das so, dass da so verloren geht, dass das eine Mutter ist, die einer ihrer engsten Verbündeten und ihren Ehemann in so kurzer Zeit verloren hat. Und die dann, ne, wie man schon sagt, Dave Grohl, der hat ja Cobain genauso in seiner Drogenzeit begleitet. Ne? Nur nicht als sein Partner, sondern eben als sein Bandkollege. Und der durfte dann eine neue Band gründen und nochmal richtig fett Asche machen. So. Also nicht, dass ich ihm das nicht an und für sich gegönnt habe, so, aber ne.
Wobei ich natürlich glaube, dass, also Courtney Love war natürlich präsenter medial als direkte Ehefrau. Ich habe gerade nochmal schnell nachgeschaut. Das Album wurde aufgenommen Ende 1993, im Oktober 93.
Ja.
Kam am 12. April, also das sind am 5. April stirbt Cobain. Das heißt, 7 Tage später. Das heißt, da wird halt nichts verarbeitet da drauf. Ne? Die haben... die Singles kamen alle ein bisschen später. Doll Parts übrigens ein sehr gutes Single, ein schöner Song.
Ja.
Kurt Cobain hat sogar mitgeschrieben am Album, lese ich gerade, als Ghostwriter. Und es ist das einzige Album, wo Kristen Pfaff mit drauf ist und was während ihrer Lebzeit veröffentlicht wurde. Also ja, da irgendwie dann was reinzulesen, was da nicht stattfinden kann, ist schwierig.
Mhm.
Und genau, und dann denke ich einfach mal, dass sie natürlich dann deutlich präsenter war, auch weil die beiden ja ein Kind hatten. Und dann ist natürlich dann auch sie als Mutter des Kindes nochmal präsenter als der Typ hinter der Schießbude. Und ich wusste auch nicht, dass der Typ von den Foo Fighters, als ich die Foo Fighters dann als Jugendlicher gehört habe, ich wusste nicht, dass das der gleiche Typ ist, der bei Nirvana getrommelt hat.
Wirklich?
Das wusste ich nicht. Das kam erst später irgendwann. Dave Grohl selbst sagt ja, so rückblickend über seine Zeit oder über seine Karriere oder wie eng er trotz dieser kurzen Jahre mit Kurt Cobain, ich glaube, der ist 90 eingestiegen bei Nirvana, dann haben die Nevermind gemacht. 94 war es ja schon vorbei, das waren sowieso 3,5 Jahre. Und er ist jetzt, wann ist er geboren? 69?
Wird ja.
Also Kurt, mein Gott, Dave Grohl ist, glaube ich, 69 geboren. Das heißt, er hat ein deutlich längeres Leben als diese kurzen 3,5 Jahre mit Kurt Cobain, sagt aber trotzdem, für ihn ist es, also er ist sehr stolz darauf, für viele einfach dieser Typ von Nirvana zu sein. Und ich bin damals aus allen Wolken gefallen, als ich das erfahren habe. Das ist so wie Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Für mich so, guck mal, Dave Grohl ist Dave Grohl von Nirvana.
Stark, Tim.
Nein, ich wusste halt nie, dass der Typ von Nirvana, also Nirvana war halt Kurt Cobain und so zwei Typen.
Mhm.
Und die Foo Fighters waren Dave Grohl und ganz viele andere Typen. Okay, was man sagen muss, was mir hätte auffallen können, dass bei Nirvana ab 93, 94 Pat Smear gespielt hat. Den kennt man von The Germs, auch eine legendäre Punkband. Und Pat Smear war auch beim Unplugged-Album mit dabei. Mhm. Und genau, dann war es ja vorbei und man hat sich immer nur gefragt, so, was machen jetzt Chris Novoselic, was macht Dave Grohl? Und Pat Smear, das hat, ich glaube, sogar schon beim ersten Album ein bisschen mitgemacht bei den Foo Fighters und ist heute noch mit Unterbrechungen mit den Foo Fighters unterwegs. Also den gibt's auch. Der wird immer irgendwie vergessen. Ne? Weil er halt,
ja, der kam ja auch erst.
Er kam erst spät, genau. Aber hat halt da mitgemacht und ist, wie gesagt, schon länger in der Musikszene unterwegs. Und, aber das ist auch so ein Ding. Ne? Stell dir vor, du bist so einer der, spielst in mehreren der erfolgreichsten oder bekanntesten Bands so deines Genres und wirst immer vergessen. Das ist auch voll fies. Also Leute,
bitte, aber er sah ja auch sehr unscheinbar aus, ne, wenn man mal die Auftritte von MTV Unplugged zum Beispiel sich anguckt.
Ja.
Da, ich habe auch ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die hätten dem da einen hingesetzt, der noch ein bisschen Harmonie zur Gitarre spielen soll. Ich habe gar nicht gewusst, dass der dazugehört hat. Yes.
Ja, ich wusste es auch nicht, bis dann ein Bekannter von mir irgendwann mal in gefühlt 20 Jahren eine Band gegründet hat und die The Smears nannte. Ich so, hey, was soll das denn heißen? Und dann hat er mir dann gedacht, so, lies mal durch, wer Pat Smear ist. Ich so, ach krass, der war in allen Bands. Wahrscheinlich ist er auch gerade bei den Toten Hosen dabei. Und, so. Und den kennt halt einfach keiner. Bei Kraftklub und Nina Chuba. Und der hat Atemlos von allen. Na gut, jetzt übertreiben wir ein bisschen. Atemlos ja, hat er natürlich nicht geschrieben, das wäre zu groß. Nein, aber dass er irgendwie ne, The Germs, Nirvana, Foo Fighters und wahrscheinlich noch irgendwelchen von den, also man muss ja auch mal gucken, was hat Dave Grohl alles gemacht? Irgendwie mit Lemmy von Motorhead, mit dem Typen von Led Zeppelin, Queens of the Stone Age, Tenacious D, hat er auch einfach alles gemacht.
Mhm.
Ich glaube, alle Bands, wo ein Schlagzeug drin vorkommt, da war Dave Grohl schon mal ein Schlagzeuger. Und so ist halt Pat Smear als Gitarrist ungefähr. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, ich habe das dann immer rausgefunden, dass das derselbe Typ ist und das fand ich ein bisschen, hat mich ein bisschen mindgeblown.
Checker.
Ja, darauf wollte ich noch hinaus.
Weißt du, was Chris Novoselic gemacht hat?
Ist der nicht eine Immobilienfirma oder so? Der hat, glaube ich, keine Musik mehr. Also der tritt manchmal noch auf, dann irgendwie so, so als Tribute und was weiß ich. Aber ich glaube, der ist sehr weltlich geworden.
Ich habe gerade eben nebenbei mal
hast du mal geguckt? Okay.
Einer Streaming-Plattform, nein, auf Spotify, habe ich mal geschaut. Er hat auf jeden Fall einen Furz an monatlichen HörerInnen im Vergleich. Aber hat auf jeden Fall ein paar Songs veröffentlicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das... Einer heißt Smells Like a Teen Spirit. werde ich auf jeden Fall mal reinhören, bin sehr gespannt.
Ja, aber Chris Novoselic, wo du sagst, dass er noch ein bisschen was macht, das ist ja dann fast noch fieser als Pat Smear, weil er hat Nirvana mitgegründet und war bis zum Ende da. Der Einzige neben Kurt Cobain, weil ich glaube, die hatten zwei oder drei Drummer. Also auf Bleach gab es noch einen anderen Drummer statt Dave Grohl. Und ich meine, okay, auf Bandfotos, wenn man jetzt weiß, so, das ist Kurt Cobain und aus heutiger Sicht weißt du, das andere ist der Typ von den Foo Fighters.
Mhm.
Dann denkst du immer, und der Cousin stand halt gerade in der Nähe. Stell dich mal mit drauf, Christ. So, ne? Und ist aber ist auch ein bisschen fies, ne? Auch so ein
ja, der ist
vergessen im Hintergrund. Es gibt auch, wenn man heute Nirvana bei Spotify, oh, das ist ja auch richtig ekelhaft, dieses Ausschlachten. Da gibt es allein von Nevermind gefühlt 8 Versionen. Die Deluxe Edition, die Deluxe Remastered, die Super Deluxe Digital Remastered. Also das sind so 80 Versionen von Nevermind. Und ich meine, auf einem Cover ist dann auch statt des Babys Chris Novoselic drauf mit Bart und langen Haaren, wie er selber im Pool schwimmt. Also ja, ihn gibt's auch noch. Bitte vergesst auch nicht ihn.
Wichtiger Typ.
Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, sobald diese Folge zu Ende ist, direkt Sturm klingeln bei den Nachbarn und sagen, pass auf, wir sind 5 Dinge über Seattle, Nirvana und Kristen Pfaff. Erstens, Smells Like Teen Spirit ist kein bewusstes Manifest, sondern ein Insiderwitz. Der Titel geht auf eine Wandkritzelei von Kathleen Hanna zurück, die ursprünglich ironisch gemeint war. Dass daraus der bekannteste Grunge-Song wird, zeigt, wie zufällig Mythen entstehen.
Zweitens, Kristen Pfaff dachte 1994 über einen Ausstieg bei Hole nach. Freunde und WeggefährtInnen berichten, dass sie Pläne hatte, Abstand suchte und neu ordnen wollte. Ihr Tod steht damit nicht für Eskalation, sondern für einen abgebrochenen Neuanfang.
Drittens. Cobains Tod machte den Club 27 erst für eine neue Generation sichtbar. Das Narrativ existierte bereits, wurde aber erst ab 1994 medial verdichtet und systematisch erzählt. Cobain ist nicht der Anfang, sondern das Scharnier.
Viertens. Das erste Foo Fighters-Album war für Dave Grohl kein Karriereschritt, sondern Selbsttherapie. Grohl nahm die Songs 1994 und 95 fast komplett allein auf. Ursprünglich ohne Bandnamen oder Veröffentlichungsplan. Erst später wurde daraus das Debüt der Foo Fighters. Eher als Überlebensstrategie, denn als Neuanfang mit Ansage.
Fünftens. Francis Bean Cobain verbindet heute zwei völlig unterschiedliche Popkulturen. Die Tochter von Kurt Cobain und Courtney Love ist mit Riley Haag verheiratet, dem Sohn der Skateboard-Legende Tony Haag. Ihr gemeinsames Kind hat damit Kurt Cobain, Courtney Love und Tony Haag als Großeltern. Ein unerwartet versöhnlicher Ausblick auf das, was von 94 geblieben ist.
Am Ende unseres Seattle-Specials steht keine Auflösung. Keine einfache Linie, kein gemeinsamer Grund, auf den sich alles zurückführen ließe. Mia Zapata, Kurt Cobain, Kristen Pfaff. Ihre Geschichten gehören nicht zusammen, weil sie sich kannten oder weil sie dasselbe erlebt hatten. Sie gehören zusammen, weil sie im selben Raum stattfanden. In derselben Stadt, zur selben Zeit. Und weil Seattle gelernt hat, mit diesem Nebeneinander zu leben, ohne es zu einem Mythos zu glätten. Come As You Are war einmal ein Versprechen, dass man dazugehören darf, ohne sich zu erklären. Dass Nähe möglich ist, ohne Kontrolle. Dass Unterschiedlichkeit kein Risiko ist. Anfang der 90er schien Seattle genau dafür zu stehen. Für Offenheit, für Durchlässigkeit, für das Gefühl, dass es reicht, da zu sein. Was danach kam, war komplizierter. Der Mord an Mia Zapata hat diese Offenheit erschüttert. 1994 hat sie endgültig überfordert. Und trotzdem bleibt etwas, Nicht als große Erzählung, nicht als neues Zentrum, sondern in Fragmenten. In Musik, die weiterläuft, in Menschen, die bleiben. In Wegen, die sich verändern, ohne zu verschwinden. Vielleicht ist es das, was bleibt nach diesen beiden Folgen. Dass Gemeinschaft nicht daran zerbricht, dass etwas endet, sondern daran, wie man mit dem Weiterleben umgeht. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt foo-fightend.
Bleibt bei euch. Foo-fightend, was heißt das überhaupt?
Keine Ahnung. Okay. Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, that's it.